Ja, die merken, die Murmelstunde scheint noch weiter fortzufahren. Können wir jetzt vielleicht ganz kurz wieder die. Ja, die alte Pfadfinderregel funktioniert noch. Psst. Ja. Jetzt können wir uns also ganz der Podiumsdiskussionsrunde stellen. Ich freue mich sehr, dass wir eine sehr interessante Runde hier zusammen haben. Sie haben ja schon Herrn Minister Vogel gehört. Herr Minister Vogel ist Minister für Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz. Er ist Gründungsmitglied der Partei der Grünen seit 1980, habe ich hier mir aufschreiben lassen, und Bundesgeschäftsführer der Partei war er lange Mandat im Brandenburgischen Landtag. All das kennen Sie, und sein Schwerpunkt liegt in der Haushalt-, Wirtschafts- und Umweltpolitik. Als Zweiten in der Runde darf ich ganz herzlich begrüßen Herrn Helmut Klebank. Herr Klebank ist Mitglied des Deutschen Bundestages, Vorsitzender des Beirates für nachhaltige Entwicklung. Vielleicht auch da zwei, drei Sätze zu seinem Hintergrund. Er war mal als Krankenpfleger ausgebildet, ja, hat aber dann ein Studium gemacht für Lehramt Mathematik und Physik. Also eine etwas, ja, heute brauchen wir wieder Lehrer, ja, ganz offensichtlich. War dann auch Schulleiter und Bezirksbürgermeister von Berlin-Spandau, seit 1993 Mitglied der SPD. Er ist Mitglied im Ausschuss für Klimaschutz und Energie, Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit. Und glaube vor allem wichtig ist, dass er Vorsitzender des Beirates für nachhaltige Entwicklung ist und damit natürlich für unser Thema ganz besonders wichtiger Gesprächspartner ist. Dann darf ich ganz herzlich begrüßen Herrn Alke, Studium der Landschaftspflege an der Universität Hannover und der Harriet Watt University in Edinburgh, also ganz international aufgestellt. Ab 1999 Koordinator der Agenda 2021 für die Landeshauptstadt Erfurt. Und seit 2016 Leiter von Renn Mitte. Das hat nichts mit mir zu tun, ja, nochmal deutlich zu machen. Ja, natürlich sehr schön, ist auch nicht nach mir benannt worden, also, sondern es geht hier tatsächlich um ein Nachhaltigkeitsforum, das Renn-Netzwerk. Wie gesagt, ich finde das sehr sympathisch, aber es hat nichts mit mir zu tun. Wurde 2016 vom Rat für nachhaltige Entwicklung im Auftrag der Bundesregierung gegründet im Rahmen der Agenda 2030 und versteht sich als Partner für Transformationsprozesse zu mehr Nachhaltigkeit, vor allem im regionalen Bereich. Und dann freue ich mich noch, dass wir weitere zwei Personen aus der Zivilgesellschaft dabei haben. Zunächst einmal Frau Alexandra Tautz vom Forum Ländlicher Raum, Netzwerk Brandenburg. Sie ist Fachbereichsleiterin des Forums Ländlicher Raum, Netzwerk Brandenburg, Referentin der Enquetekommission Zukunft der ländlichen Regionen im Hintergrund des demografischen Wandels, damals für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen im Landtag tätig. Sie ist auch Forscherin am Thünen-Institut und hat gearbeitet zu Lebensverhältnissen und demografischen Wandel in ländlichen Räumen. Und sie ist auch Trägerin mit des Forums hier der Heimvolkshochschule. Ja, insofern also ist sie mit hier die Gastgeberin. Und deshalb nochmal ganz herzlichen Dank, dass wir auch hier sein dürfen. Und last not least, Frau Barbara Neubert von der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg. Studium an der Universität Hamburg, und auch Sie ganz international am Instituto Superior Evangelico de Estudios Teológicos, hauptsächlich in Buenos Aires, ja, mein Spanisch ist nicht so gut, Pastorin an der nordelbischen evangelischen lutherischen Kirche, Pfarrerin und so weiter. Ich will es nicht alles vorlesen, auf jeden Fall eben jemand, der sowohl sagen, in der seelsorgerischen Tätigkeit sehr viel unterwegs war, aber eben auch jetzt als Referentin sowohl für Umwelt das auch für den kirchlichen Entwicklungsdienst. Ja, damit haben wir die Runde jetzt vollständig. Ich darf mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie dabei sind. Das Thema der heutigen Runde ist tatsächlich die Frage des Gemeinschaftswerkes. Der Bundesnachhaltigkeitsrat hat deutlich gemacht, dass Transformation nur gelingen kann, wenn es als Gemeinschaftswerk auch wirklich gelebt wird. Und Gemeinschaftswerk heißt eine Verbindung von Politik, Wirtschaft, Zivilgesellschaft, Wissenschaft und Bürgerschaft. Sie müssen theoretisch an einem Strang ziehen. Und deshalb würde ich gleich die erste Frage stellen, welche Funktion denn eigentlich die Zivilgesellschaft hat in diesem Gemeinschaftswerk? Wo sehen Sie die Aufgabe vor allem der Zivilgesellschaft, also nicht der Politik, nicht der Wirtschaft, da können wir gleich noch mal sehen, sondern der Zivilgesellschaft in dem Transformationsprozess? Und jetzt würde ich gleich von hinten beginnen, wie ich Sie vorgestellt habe, Frau Neubert, wenn Sie vielleicht beginnen wollen, das Mikrofon liegt da. Wo sehen Sie die Aufgabe auch vielleicht der Kirchen, die Sie ja in unserem Maße hier vertreten?
Ja, vielen Dank für die Einladung hier aufs Podium. Das ist wirklich großartig, dass es so einen Tag gibt, um sich auszutauschen, zu gucken und die Themen weiterzubringen. Denn nur wenn wir miteinander reden, wird es gut gehen. Zivilgesellschaft. Ich habe da nochmal angefangen, drüber nachgedacht, habe gesagt, Zivilgesellschaft, Bürgergesellschaft, haben Sie an einer anderen Stelle gesagt, was zeichnet eigentlich Zivilgesellschaft aus? Wer ist Zivilgesellschaft? Ist jemand, der in der Politik aktiv ist, nicht mehr Teil der Zivilgesellschaft? Nein, ist er eigentlich nicht. Er ist ja auch Teil der Zivilgesellschaft. Einen Schritt zurück. Zivilgesellschaft sind im Grunde die Menschen, die in einem bestimmten Ort zivil miteinander umgehen. Denn dann muss man ja nochmal gucken, gehört Bewegungen wie Pegida, sind die auch Teil der Zivilgesellschaft? Oder wo gibt es da eine Grenze? Das, denke ich, müssen wir gucken und hängt von den unterschiedlichen Begriffen an der Stelle davon ab. Ich würde an der Stelle davon ausgehen, dass Zivilgesellschaft relativ weit ist, weil nämlich, Luther hat es gesagt, Menschen haben verschiedene Berufe. Nicht nur den Beruf, in dem sie arbeiten, sondern ich habe auch den Beruf, in dem ich Mutter bin oder in dem ich aktiv bin in einem Sportverein. Immer etwas, was ich mit einer gewissen Berufung tue. So. Und das, glaube ich, eint uns hier an diesen Stellen auch an den unterschiedlichen, ob ich in Wirtschaft, in Wissenschaft oder der Zivilgesellschaft, wir zusammen sind Teil der Zivilgesellschaft. Gleichzeitig glaube ich auch, dass wir unterschiedliche Aufgaben und Funktionen haben. Leute, die in den Parlamenten sitzen oder in den Regierungen sitzen oder eben auch, auch nicht. Ich glaube, dass wir, wenn wir bei SDG 16 gucken, starke Zivilgesellschaft und starke Institutionen brauchen, damit Dinge gut funktionieren. Und dazu ist Kirche ein Teil und tut gerne als Teil der Zivilgesellschaft einen Beitritt, einen Beitrag leisten auf unterschiedlichen Ebenen, nämlich einmal das, was wir nennen als prophetisches Amt, als kritisches Gegenüber, auch zu sagen, so das geht nicht. Da haben wir eine andere Meinung zu und das zu begründen. Also an manchen Stellen auch einen Finger in die Wunde legen. Gleichzeitig sind wir natürlich auch ein mehr Player, könnte man sagen, wenn man englischen Begriffe auch nimmt, zum Beispiel in kirchlicher Forstwirtschaft. Zu gucken, da ist auch ein Umbau, wo wir mit beitragen wollen und beitragen können, auch mit dem Klimaschutzgesetz der ECPO, wo wir sagen, okay, wir müssen es runterbrechen auf das, was wir tun können und tun wollen. Einmal, weil wir unsere eigenen Hausaufgaben machen müssen, auf der anderen Seite auch vielleicht an der einen oder anderen Stelle Vorbild sein können und sein wollen und uns dann natürlich auch daran messen lassen müssen, ob wir das so einlösen. Vielleicht so viel erstmal.
Ja, vielen ganz herzlichen Dank, Frau Neubert. Darf ich vielleicht noch eine Nachfrage stellen? Sie hatten ja zunächst mal gesagt, es geht um zivilen Umgang miteinander. Das finde ich eine interessante Perspektive, ja, weil man es ja immer so organisatorisch das versucht zu trennen. Also diejenigen, die zivil miteinander umgehen, sind ein Teil der Zivilgesellschaft. Die anderen müssen es noch lernen. Das Zweite aber, die Arbeitsteilung. Das würde mich nochmal interessieren. Wo sehen Sie denn vielleicht auch gerade für die Gruppe, die Sie jetzt vertreten, die evangelische Kirche, den besonderen Beitrag im Transformationsprozess? Was kann eigentlich Kirche oder auch Religionsgemeinschaft mit dazu beitragen, dass die Transformation in Richtung Nachhaltigkeit gelingt?
Also, wie gesagt, der eine Beitrag ist das kritische Gegenüber, das prophetische Amt. Das andere ist, wenn ich mit Politikern auf unterschiedlicher Ebene rede, habe ich ganz häufig, oder Leuten, die engagiert sind, sind ganz viele irgendwann in der kirchlichen Jugendarbeit aktiv gewesen. Relativ egal, welcher der Kirchen. Das heißt, ich habe einen Ort gehabt, wo ich sozialisiert worden bin, nicht nur an mein eigenes Fortkommen zu denken, sondern das Fortkommen der anderen, das Gemeinschaftliche mit im Blick zu haben. Und das, finde ich, ist ein ganz wichtiger Beitrag für eine Gesellschaft, das irgendwo zu lernen und einzuüben. So, auf Unterschied, Kirchen für die Wendezeit brauchen wir das, glaube ich, gar nicht. Wissen das die meisten, dass da Kirchen eine wichtige Rolle gespielt haben, weil sie einfach Demokratie immer wieder auch eingeübt haben in ihren eigenen Strukturen mit den Synoden, mit den Kirchenvorstands- oder Gemeindekirchenratswahlen. Das sind so Sachen, die wir dann einfach mitbringen und eintragen. Den Bereich der Diakonie wäre noch ein anderes. Und ein anderes, was wir eintragen in die Gesellschaft, ist so ein Moment von Unterbrechung. Was Hartmut Rosa in einem Vortrag nochmal neulich sehr deutlich gemacht hat, Politik braucht Religion. Zu sagen, wir unterbrechen und halten nochmal inne und gucken nach, was passiert eigentlich, wie es. Machen andere auch, aber wir haben es sozusagen als etwas Sonntag. Der Sonntag ist für uns so ein Unterbrechungstag. Innehalten, Stille haben, gucken und dann weitergehen.
Ja,
So
vielen
viel?
Dank. Dankeschön. Ja, das ist, glaube ich, ein gutes Stichwort. Gebe gleich an Herrn Alke weiter. Herr Alke, Sie vertreten ja sozusagen ein ganzes Bündnis, ja, nicht nur sozusagen eine einzelne Organisation. Und da ist natürlich auch immer auch wichtig zu fragen, wie bekommt man diese Bündnisse zusammen? Also wie schaffen Sie es tatsächlich hier, dieses Gemeinschaftswerk auch im Rahmen beispielsweise von Rhein-Mitte weiterzuführen? Wie schaffen Sie vielleicht auch diesen Reflexionsraum, von dem gerade Frau Neubert geschaffen hat? Wie geht das und was können Sie da beitragen?
Kann ich sehr gut erstmal anschließen, weil natürlich auch die Kirchen, evangelisch und katholisch oder Diakonie oder anderes bei uns auch in Bündnissen, gerade zum Beispiel, das passt zu dem Demokratiebegrüßung, Herr Vogel, heute von Ihnen. Wir sind gerade auch an einer Verfassungsreform in Thüringen massiv dran, wo Nachhaltigkeit, Inklusion, keine Altersdiskriminierung, Menschenrechtspakte einhalten, vor den Wahlen vielleicht noch 10% Chance durchkommen werden. Also das heißt, das, was auch in dem Grundgesetz mit Nachhaltigkeit ja auch über den Parlamentarischen Beirat und den Rat auch schon versucht worden ist, solche Themen zu setzen. Das noch als Vorreplik. Und dann schaffen wir das natürlich, wenn ich das da ergänzen darf, mit Zivilgesellschaft könnte ich jetzt erstmal sagen, ja, die Definition nehme ich so auch. Ich mache häufig, weil das aus der alten Agenda-Diskussion unserer Rennpartnervereine natürlich herkommt, immer noch mal den Punkt, da war es ja immer ein Agenda-Dreieck von sozialem, ökologischen und Wirtschaft. Bis wir jetzt den Ball und die 2030-Agenda hatten mit den 17 Zielen. Und für mich ist auch Wirtschaft Zivilgesellschaft. Und wie Sie das gerade so schön gesagt haben, jeder in der Wirtschaft ist auch Vater oder Mutter oder ist Jungunternehmer und hat deshalb Ideen, weil er das auch schon in den Universitäten gehabt hat. Und insofern sehe ich diese Trennung sozusagen, die man da früher aufgemacht hat, eben nicht mehr, sondern jeder engagiert sich da. Und wenn das eben operationalisiert geht, wird, funktioniert es jetzt zu Ihrer Frage, speziell in diesem Rennmitte. Was natürlich von Ihnen herrührt, Herr Renn, kann gar nicht anders sein mit Nachhaltigkeit, ist es halt so, dass wir tatsächlich in diesen vier Rennen, das ist ja deutschlandweit vom Rat initiiert worden mit dem Bundeskanzleramt, dass wir dort das homogene Rennen sind. Und das ist für Sie insofern interessant, auf die heutige Frage hin, weil wir fünf zivilgesellschaftliche Vereine sind, die diese Tradition seit 20, 25 Jahren als Initiativen oder eben wirklich Vereine schon haben. Während das teilweise in anderen Rennen manchmal eine nachgeordnete Landesinstitution ist oder ein anderer Träger mit einer anderen German Watch zum Beispiel mal gewesen ist und anderes. Das heißt also, hier haben Sie originäre, langjährig mit Vision und Herzblut, und das würde ich bei Ihnen jetzt vielleicht nochmal bewusst ergänzen, Organisationen, die Nachhaltigkeit in ihren Ländern aus einer eigenen Motivation mit den Möglichkeiten, die Land, Kommunen und andere ermöglicht haben, leben. Und das dadurch authentisch machen und sind. Und das würde ich vielleicht in Ergänzung der Frage in zwei Teile aufspalten, die jetzt für die heutige Diskussion und auch für das Demokratiebündnis potenziell wichtig sind. Also zum einen durfte ich gerade in Ostthüringen, Sachsen und Südsachsen-Anhalt an einer Mutreise teilnehmen. Und ich bin ja eher diese übergreifende intermediäre Organisation. Das heißt, ich vernetze viele von Ihnen oder rede toll. Was ich immer kürzer kann, seitdem ich den Fußball habe, dann titsche ich nur noch und dann muss ich nicht mehr lange reden. Und das, was ich aber da erleben durfte, ist in Altenburg oder in Gera tolle zivilgesellschaftliche Träger und Organisationen, so wie das auch im kirchlichen Bereich einfach ist, wie Sie es sagen, die einfach machen, die vor Ort Jugendarbeit oder in dem Stadtteil, in dem Quartier etwas tun, was mit Kommune, mit den Förderungen von Land oder Bund einfach klasse ist. Ich bin dermaßen motiviert wiedergekommen von dem, was da passiert, dass das die Rolle in Partnerschaft mit Land, Wirtschaft und anderen Kommunen ist, die wir tun können. Das können wir überzeugend. Und dann braucht es aber, ich habe eben Uwe Prüfer hier beim Eingang gesehen, von Fenrob oder uns, Brandenburg 21, andere Partner, andere Vereine, den BUND wahrscheinlich auch in Brandenburg und andere, die eben genau wie kirchliche Organisationen den Blick in Richtung Landesregierung, Bundesregierung als Vision haben. Also das müsstet ihr tun. Also höflich, hartnäckig zu sagen, Herr Vogel, könnten wir denn nicht noch? Wann kommt denn das endlich? Wann hat denn die nächste Nachhaltigkeitsstrategie wie die Bundesstrategie Transformationsbereiche, in denen Brandenburg richtig vorangeht? Das ist dann die andere Aufgabe von Zivilgesellschaft. Und vielleicht belasse ich es erstmal damit. Und das können wir, glaube ich, dann, wenn man da jetzt Zivilgesellschaft, was ja gerade eine große Sorge ist, nicht austrocknet, also die Förderungen, Demokratieförderung, all diese Dinge, nicht jetzt, auch nach Landtags- oder Bundestagswahlen, zurückfährt. Wenn wir da Verlässlichkeit haben, dann kann Zivilgesellschaft für Sie alle, für uns alle richtig toller Partner sein.
Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Alke. Ja, lassen Sie unbedingt das Mikrofon noch bei Ihnen. Ja, also
jo,
dieses
Thomas,
der Punkt
Gute,
zu sagen, dass Zivilgesellschaft auch
Sorgen.
Kontinuität
Ja,
braucht, ich
mal,
glaube, das müssen wir in jedem Falle.
Gut, macht dir einen schönen Tag. Liebe Grüße auch von Barbara. Bis bald.
Viele Grüße von Barbara höre ich hier. Ich weiß nicht, wo das herkommt, aber nehmen wir gerne an. Also Barbara grüßt uns alle, ja. Hoffentlich ist die heilige Barbara, die uns grüßt. Das passt ja hier auch sozusagen zu unserer Veranstaltung. Herr Alk, ich hätte noch eine Frage, die ja vielleicht ein bisschen sensibler ist. Ich meine, Sie kommen ja aus einem Bundesland, in dem ja doch sehr viele auch, ich sag mal, rechte bis hin zu rechtsextremen Personen tätig sind und wo Sie natürlich tagtäglich auch mit denen zusammenkommen. Wie ist da Ihre Strategie, mit diesen Personen umzugehen? Es ist ja nicht so ganz einfach, ja, da müssen wir ja auch sehen, das sind ja auch Mitbürger und Mitbürgerinnen, die in irgendeiner Form vielleicht verblendet oder wie auch immer sind, aber zumindest einen Teil seiner Wirklichkeit darstellen. Wie ist da Ihre Strategie?
So, da soll ich jetzt ohne meinen Rechtsanwalt was zu sagen?
Ja, der ist nicht da, die sind ja.
Ich muss ja überlegen, sage ich jetzt was für das Rennnetzwerk, sage ich was für meinen Verein?
Ja.
Sage ich was für die Stadt Erfurt oder fürs Land Thüringen? Also tatsächlich ist in meinem Handeln gerade in den letzten 3 Monaten eine Veränderung eingetreten. Das ist das, was Sie auch in den bundesweiten Nachrichten gesehen haben. Es ist tatsächlich, ich habe das jetzt nicht alles hier noch mit auf den Tisch gelegt, weil es geht gerade ja um Brandenburg. Es ist ein Bündnis Weltoffenes Thüringen gerade gegründet worden, aus der Zivilgesellschaft heraus, in dem aber auch, das hat heute bei mir noch 2-3 Mal eine Bedeutung, Kommunen mittlerweile mit unterzeichnen, also Stadträte und Bürgermeister. Das sind über 7.000, die das gerade mitzeichnen. Und auch die Art, wie deutschlandweit gerade demonstriert wird, macht natürlich auch selbst jemanden wie mir, der jetzt hartnäckig und höflich, aber eigentlich jetzt auch nicht jeden Tag auf der Straße verprügelt werden will oder beleidigt werden will, was ja häufig Politiker gerade aushalten müssen, auch an anderen Stellen, hat für mich deutlich den allgemeinen Mut, sich zu bekennen, zu unterschreiben, dass man nicht alleine auf der Straße ist oder in seinem kleinen Zirkel, deutlich schon gestärkt. Das heißt, ich mache, glaube ich, gerade mehr. Auch in dieser zum Beispiel Verfassungsreform hätte ich nicht gedacht, dass wir mit diesen 21 Organisationen so stark auf Politik mit Öffentlichkeit und Veranstaltung zugehen, das doch noch möglich zu machen, als anders. Jetzt die gezielte Frage, deswegen habe ich nach meinem Rechtsanwalt erst überlegt, wie gehe ich jetzt mit AfD und so weiter um? Da gibt es ja unterschiedliche Fragestellungen, wie man das machen kann. Wenn ich jetzt erwiesenermaßen, und ich darf das als Nazi bezeichnen bei Jan Höcke und als Faschist und alles Mögliche, dann muss ich mich schon fragen, wie gehe ich jetzt mit einem normalen Abgeordneten? Das ist nämlich ganz interessant gerade in Thüringen, ohne das jetzt ausdehnen zu wollen. Da hat ein Kreisverband, ein Abgeordneter, der für irgendetwas gewählt werden wollte, gerade geklagt, weil er sagt, so wie das gerade gelaufen ist, kann es eigentlich auch nicht laufen. Und er hat da gerade im Gericht Recht bekommen, dass es so nicht geht, wie es gerade läuft. Das heißt also, ich will natürlich mit Menschen, mit denen ich überhaupt noch reden kann oder die mit mir reden, durchaus reden. Mhm. Aber ich will nicht mit Leuten reden, oder mir die Diskussionsleitung oder Führung, wenn sie uns dann das Mikrofon herrennen, dann gleich entreißen würden, in Veranstaltungen sozusagen torpedieren lassen. Auf der Basis, hier wird eigentlich Grundgesetz und Verfassung oder Rechtsstaatlichkeit zunehmend dann aufgelöst. Das heißt, das ist mein Problem und deswegen würde ich bestimmte Veranstaltungen, um es so klar zu sagen, zurzeit, wenn ich diskutieren will, zu einem Ergebnis kommen will, ohne AfD führen, beziehungsweise ich will das Mikrofon sozusagen wem auch immer dann so weitergeben, dass ich noch Herr des Verfahrens bin.
Ja, vielen Dank. Ja, ich glaube, das ist auch eine klare, mutige Aussage. Dann gebe ich gerne weiter an Frau Tautz. Das Thema ländlicher Raum versus städtischer Raum ist ja, glaube ich, auch ein großes Thema. Also wenn wir jetzt noch mal an die Diskussion, die wir gerade gehabt haben, wir sehen, dass gerade im ländlichen Raum der Protest auch gegen Regierung, gegen Umwelt, gegen Nachhaltigkeit besonders groß ist und gleichzeitig natürlich auch, wie wir gesehen haben, viele Initiativen. Wie sehen Sie das gerade in diesem Gegensatz zwischen Stadt und Land?
Ja, vielen Dank, Herr Renn. Auch nochmal von mir vielen Dank für die Einladung und dass ich heute hier die ländlichen Räume oder auch die Zivilgesellschaft in den ländlichen Räumen Brandenburgs ein Stück weit vertreten kann und darf. Damit haben wir sehr lange schon Erfahrungen gemacht, die einzubinden in die ländliche Entwicklung. Diese Prozesse begleiten wir im Forum ländlicher Raum schon sehr, sehr viele Jahre. Da geht es nicht nur um die ländliche Entwicklung, sondern auch um die nachhaltige Entwicklung. Diese Themen sind ja eng miteinander verbunden. Wir haben auch in diesem Land viele Vereine, also es sind LIDA-Regionen, das ist ein spezieller Ansatz in Brandenburg, der die ländlichen Regionen weiterentwickeln vermag und das auch erfolgreich tut. Ich würde mal sagen, es ist eine Erfolgsgeschichte, weil wir das schon seit mehr als 2 Jahrzehnten in Brandenburg so machen, mit den Menschen im ländlichen Raum zusammen die Entwicklung gestalten. Ich bin nachher auch auf dem Markt der Möglichkeiten, kann man sich auch angucken. Es ist wirklich ein flächendeckender Ansatz. Wir haben da auch 14 LIDA-Regionen, die sind als Vereine organisiert. Also ich erkenne Parallelen zu dem, was Herr Ahlke sagte. Die Kirche ist ein Akteur und all diese Akteure vernetzen diese LIDA-Regionen in ihrem Netzwerk sozusagen und bestimmen, wie auch die Mittel für die ländliche Entwicklung eingesetzt werden. Das ist erstmal sehr positiv und da kann ich sagen, die ländliche Entwicklung oder die Zivilgesellschaft einzubinden ist, ohne die wird es nicht gehen, weil dann ist es einfach nicht nachhaltig. Man muss die Leute mitnehmen vor Ort, um dass sie ihren Lebensraum auch aktiv gestalten können. Und nur wenn das ernsthaft passiert und wenn sie merken, da passiert etwas, dann fühlen sie sich auch gesehen und wahrgenommen. Und jetzt auf Ihre Frage einzugehen, wie empfinde ich das? Wir empfinden schon, also der Minister hat es auch, wir hatten vor 2 Wochen eine Veranstaltung, da waren über 100 Vertreter aus Brandenburgs Dörfern mit dabei, da hat er gesagt, mitgestalten statt spalten. Also das spürt man eigentlich schon. Die Menschen möchten vor Ort mitgestalten, sie möchten auch gesehen werden. Das ist manchmal die Schwierigkeit. Ich weiß auch nicht, inwieweit das Politik alleine leisten kann, dieses Sehen und Hören. Sie können unterstützen, aber es braucht dann eigentlich andere Strukturen, dass man die Leute mitnimmt, dass man sie hört und das macht sehr, sehr viel aus. Also ich kann das auch mal ein Beispiel sagen, wir sind auch viel in kleinen Ortschaften oder Dörfern wirklich unterwegs im Land, auch im Süden des Landes und da wissen wir ja alle, da gibt es auch manchmal so Vorurteile oder Geschichten und dann ist man in so einem Dorfgasthaus zu später Stunde und dann geht es um die Wärmeplanung und das ist nicht immer nur Stammtischparolen oder irgendwie Wut und Hasstiraden, das empfinden, also habe ich Gott sei Dank auch noch nicht so erlebt, sondern da geht es eigentlich darum, wir wollen das ja, wie können wir denn? Und man mutet diesen Strukturen und den Leuten dann aber auch wiederum sehr viel zu. Aber wenn sie aktiv nach Hilfe suchen, müssen sie die auch finden. Sie müssen Ansprechpartner finden. Das können wir als Forum zum Teil leisten. Das kann vielleicht auch die Nachhaltigkeitsplattform leisten. Aber das ist vielleicht immer noch nicht genug, muss ich auch dazu sagen, weil wir sind ein Flächenland. Wir sind ein großes Land mit vielen ländlichen Räumen und vielen kleinen Orten. Und in diesen Orten, da findet das ja statt. Also die ländlichen Räume sind ja die Orte der Energiewende. Und da ist es schon diese Stadt-Land-Polarisierung, die existiert, ohne Frage. Und die kann man auch nicht wegdenken. Und es ist auch viel ein Gefühl. Das finde ich auch schwierig, weil wie will man mit Gefühlen umgehen? Wie kann man dem etwas entgegensetzen? Das frage ich mich auch immer. Man muss einfach was machen. Und es sind ganz, ganz kleine Sachen und Hilfsangebote. Wo kann ich mir Hilfe holen? Wo gibt es vielleicht Fördermittel und sowas? Und das finde ich sehr wichtig. Und ich finde es auch gut, dass diese DINA-Erklärung darauf eingeht, dass wir mehr soziale und räumliche Gerechtigkeit auch bei dem Thema brauchen. Und dass auch die Stadt mitdenken muss, dass wo findet das denn statt vor Ort? Und die Menschen müssen die Möglichkeit haben, das mitzugestalten und mit daran teilhaben zu können, wie entsteht es vielleicht eine PV-Anlage bei mir? Bin ich als Dorf umzingelt oder nicht? Und was kann ich da tun? Das ist ganz wichtig, hier das runterzubrechen, was Klimaplan, Nachhaltigkeitsstrategie, das ist alles wichtig und richtig, dass wir das haben. Aber ich finde, man muss es auch dann runterbrechen in die Praxis auf die lokale Ebene. Und das ist eine Schwierigkeit, vor der wir, glaube ich, alle stehen und wo wir aber auch alle in unseren Rollen, ich merke, daran ja auch arbeiten. Das ist eigentlich wichtig.
Ja, vielen Dank. Die haben mir zwei wichtige Stichworte genannt. Das eine ist soziale Anerkennung, ja, dass dann deutlich ist, dass die Menschen im ländlichen Raum oft den Eindruck haben, wissen wir auch aus Umfragen, dass ihre Anliegen nicht wirklich ernst genommen werden. Das ist etwas, was wir gleich auch mit der Politik nochmal reflektieren können. Das zweite war eben Mitwirkungsmöglichkeiten. Also mehr Bürgerbeteiligungsformate, die dann auch im einzelnen ländlichen Raum umgesetzt werden, dann aber auch mit Wirkung auch tatsächlich etwas bewirken. Ich glaube, das ist wichtig. Ein Stichwort würde ich gerne noch mit Ihnen kurz diskutieren, was immer wieder auch in diesem Bereich ländlichen Raum auftaucht, das ist der Begriff der sozialen Gerechtigkeit. Dass viele im ländlichen Raum den Eindruck haben, wir tragen alle Lasten der Energiewende, bei uns sind die Windkraftwerke, bei uns sind sozusagen die Freiflächen Solaranlagen, wir müssen es sozusagen hier ausbaden, damit die Städte ausreichend Energie haben, weil die das nicht machen. Ist das auch ein Aspekt und was könnte man da tun, um sagen, diese sozialen Gerechtigkeitsgefühl zumindest, dass es, ob das dann stimmt, ist vielleicht eine andere Frage, aber es ist ja da, das Gefühl. Wie kann man damit besser umgehen?
Ja, das ist eine gute Frage. Also, es ist definitiv da. Das Thema Wertschöpfung, also wie können die Menschen sicherlich auch finanziell davon profitieren? Da tut die Politik ja auch einiges. Aber andererseits, das weiß ja vielleicht auch noch nicht immer jeder und das ist auch alles noch vielleicht nicht ganz so ausgefeilt und die Diskussionsprozesse gehen jetzt erst los. Aber dieses Gefühl entsteht, glaube ich, auch, weil der ländliche Raum im Besonderen und die Zivilgesellschaft ja schon immer viel gefragt ist, auch bei anderen Themen. Also wir sind ja in so einem Flächenland, dann haben wir ganz viele freiwillige Aufgaben der Daseinsvorsorge, Kultur und so. Das lastet ja auch schon auf diesen Schultern. Dann haben wir die freiwilligen Feuerwehren, also diese Überforderung des Ehrenamtes. Und ich glaube, das ist dann manchmal auch so ein Schutzmechanismus. Und jetzt das auch noch. In der Realität, ich sagte das, wenn die Leute sich wirklich anfangen, damit zu beschäftigen, sehen Sie vielleicht auch den Mehrwert oder da ist ja dann auch ein Mehrwert und Sie können davon leben. Wir haben tolle Beispiele auch in Brandenburger Gemeinden. Gemeinde Uckerland hat das ganz im Norden in der Uckermark gemacht, aber es braucht auch jemanden, der dann vorangeht. Das ist in Ortschaften, die vielleicht in Haushaltssicherung sind und wo ganz viele andere Probleme sind, nicht so einfach wie in einer anderen Kommune. Wo ich vielleicht auch mehr Gestaltungsspielraum habe und wo ich jemanden habe, der auch vielleicht an der Verwaltungsspitze sitzt, der diesen Weitblick hat, der vernetzt ist, der auch weiß, wo bekomme ich die Hilfsangebote. Und ja, also ich kann wirklich auch nur sagen, um diesem Gefühl etwas entgegenzusetzen, wenn man einfach mal vor Ort ist, wenn man da hingeht, wenn man wirklich die Leute anerkennt und sie sieht, wir haben auch in unserem Format Dorfdialog, was wir haben, das gibt es seit vielen Jahren, haben wir vor 2, 3 Jahren auch mal so eine Anerkennungsveranstaltung gemacht. Da haben die Leute, sind sie zusammengekommen, also wirklich dieses Dialog, zusammenkommen, gehört werden, dass man weiß, ich werde auch von oben gesehen, da hat dann jeder auch einen Baum geschenkt bekommen, der Minister hat eine Urkunde gemacht, man denkt sich so, ist es das? Ja, aber das ist auch, das ist sehr wichtig und da, davon leben die Leute und das bedeutet den Menschen vor Ort sehr viel, auch wenn wir als Forum vor Ort kommen und mal da sind, uns das angucken. Also mich begeistert oder überwältigt es auch teilweise immer noch selber, wie viel das eigentlich ausmacht und wie man dann auch so ein positives Momentum in so einem Ort schaffen kann, wenn man ihn wirklich unterstützt und wenn dieses Momentum dann weitergetragen wird. Dann ist es ist sehr, sehr kleinteilig. Also es ist keine große Lösung, die vielleicht auch flächendeckend, um dass sie flächendeckend funktioniert, da bräuchte man noch viel mehr Men- und Womanpower. Aber das ist ja, es ist schwierig. Also es ist Sisyphusarbeit und ich denke, da sind wir alle dazu aufgerufen, eben auch die anderen Akteure wie Kirche, die dann immer noch ein bisschen weiter auf einer Metaebene sind. Also einfach dieses Zusammenführen von Metaebene, Politik, Wissenschaft. Und wirklich vor dem, was vor Ort stattfindet. Ich glaube, das ist die Herausforderung und am Ende, was über das Gelingen auch entscheidet, der Transformation oder eben auch nicht.
Ja, ganz herzlichen Dank. Dann würde ich jetzt gerne zu Ihnen, Herr Vogel, kommen. Wir haben jetzt drei Perspektiven eher aus der zivilgesellschaftlichen Ebene gehört. Das Wort Sisyphus ist eben schon gefallen. Ich glaube, das ist, glaube ich, etwas, was durchaus für die aktuelle Politik doch eine gewisse Relevanz hat. Ja, man tut sehr viel und hat den Eindruck, die Resonanz ist nicht so gut. Wie sehen Sie das Verhältnis zur Zivilgesellschaft? Ist das jetzt etwas, wo Sie sagen würden, ohne Zivilgesellschaft werden unsere politischen Ziele gar nicht ermöglicht werden? Wo sehen Sie da auch Symbiosen, wo sehen Sie aber auch Konfliktfelder?
Ja, da haben Sie es ja schon alles angesprochen. Ja. Also es ist zunächst mal Politik durch Rechtsetzung. Politik durch Rechtsetzung hinkt normalerweise der gesellschaftlichen Entwicklung deutlich hinterher. Also haben wir ja gerade beim Cannabisgesetz. Ja. Also ich weiß nicht, wie viele Menschen schon Cannabis konsumiert haben, bis dann mal die Politik dann auf den Trichter gekommen ist. Da müssten wir mal ein Gesetz machen, wo wir dafür sorgen, dass nicht mehr so viele Menschen mit Vorstrafen im Register leben müssen. Ein schönes Thema. Tatsächlich wird Politik häufig noch eher durch Gerichtsurteile beeinflusst, als tatsächlich durch vorgelagerte Entscheidungen im Parlament. Mhm. Also müssen wir uns ja nur angucken, Klimaschutzgesetz ist ein ganz typisches Beispiel, wo es zwar ein Klimaschutzgesetz gegeben hat, aber dann das Bundesverfassungsgericht in seinem wirklich wegweisenden Beschluss gesagt hat, also das geht so nicht, ihr könnt nicht praktisch die gesamten Maßnahmen nach hinten verlagern, nach 2030 und die späteren Generationen dürfen es ausbaden, sondern Auftrag an die Politik ist, dass wir abgeleitet aus der Verfassung bereits schneller werden müssen und dann wurde das Klimaschutzgesetz so geändert, dass 2045 dann als neue Zielmarke für Klimaneutralität aufgenommen wurde. Und das können wir an vielen Beispielen durchgehen. Und was die Zivilgesellschaft betrifft, wenn ich sage, also Politik hinkt generell hinterher, dann ist es ja die Zivilgesellschaft, die Veränderungen in der Gesellschaft, die Treiber der Transformation sind. Ne? Und da ist es jetzt auch völlig egal, ob ich an die Wirtschaft denke, ne? Oder an die Kommune oder den einzelnen Verein. Die Kommune ist mir deswegen wichtig, weil hier ist praktisch diese Übergangszone zwischen privaten zivilgesellschaftlichen Engagement und Politik. Und vieles, was wir als Vorbild erleben und umsetzen, ne, wenn also jetzt über Wärmeplanung gesprochen wird, Wärmeplanung gesetzlich verankert, ist ja nicht vom Himmel gefallen, sondern da haben wir Vorbilder, ne, in Kommunen, die von sich aus tätig geworden sind. Und das erleben wir ja ständig. Ne? Dass also wenn ich durch die Kommunen reise, ich bin immer völlig beeindruckt und platt, was da in Richtung nachhaltige Entwicklung die eine oder andere Kommune auf die Beine gestellt hat, wovon, wenn ich da nicht hingekommen wäre, ich nie irgendetwas gehört oder erfahren hätte. Und das sind eben Beispiele, wenn sie sich multiplizieren, die dann irgendwann auch mal von der Politik, von der höheren Politik aufgegriffen werden und wo man versucht, sie dann ganz am Ende auch mit Rechtsetzung zu begleiten. Wo allerdings Politik und Zivilgesellschaft, wenn ich das jetzt mal so als die Rolle der Zivilgesellschaft sehe, Antreiber zu sein, Vordenkerin zu sein, sich treffen, das ist dort, wo, und das klang ja an, das Ehrenamt allein als Ehrenamt überfordert ist. Ne, wo also tatsächlich Strukturen auch finanziert werden müssen, jetzt nicht als Gesetzgeber, sondern tatsächlich als Politiker. Oder als politisch Verantwortlicher in einem Ministerium, um praktisch das organisatorische Rückgrat für das Ehrenamt zu bilden. Ne, das haben wir ja zum Beispiel auch mit Ihnen. Ne, also die Nachhaltigkeitsplattform wird ja auch von uns finanziert. Wir haben das beim Jugendforum Nachhaltigkeit, was wir dann extra neu, nee, die haben sich selber geschaffen. Ne, aber sie kamen dann irgendwann und sagten, wir brauchen auch Stellen und Material und so weiter. Und dann haben wir eben das entsprechende Geld zur Verfügung gestellt. Oder wir haben Tolerantes Brandenburg, genau dieselbe Geschichte, ein zivilgesellschaftlicher Zusammenschluss, der aber in der Staatskanzlei eine angesiedelte Steuerungs- oder Finanzierungsorganisationseinheit hat und so weiter. Ich glaube, nur so wird was draus. Ne? Also, dass die Politik auf der einen Seite die finanziellen Ressourcen für das Ehrenamt zur Verfügung stellt, die Zivilgesellschaft den Freiraum hat, weiterzudenken. Auch die Kommunen diesen Spielraum haben. Ich komme selber aus dem Landkreis Barnim, die zum Beispiel absolut super sind, was erneuerbare Energien betrifft, die sich selber das Motto gesetzt haben, erneuerbar Barnim. Ne? Und wo wir also von der Kreisverwaltung aus ein Carsharing-System haben, was nur mit Elektroautos funktioniert und wo praktisch die unter der Woche dienstlich genutzten Autos ohne Probleme am Wochenende dann von der Zivilgesellschaft, also alle, die damit fahren wollen, dann auch genutzt werden können. Also das sind so Beispiele, dass unten vor Ort sich so viel tut, was nur oben benötigt, aufgegriffen zu werden, unterstützt zu werden und irgendwann, wenn die Ideen sich weiter durchgesetzt haben, dann tatsächlich in richtige Politik, also sprich auch in Gesetze und Verordnungen gegossen wird. So sehe ich die Aufgabenverteilung zwischen Politik und Zivilgesellschaft.
Ja, vielen Dank, Herr Vogel. Vielleicht darf ich noch mal nachhaken. Sie hatten ja heute bei der Einführung ja auch noch mal ein bisschen kritische Worte gehabt. Einerseits gegenüber die Bauernproteste und andererseits natürlich auch gegen den Protest gegen den Tesla-Ausbau. Also dass da tatsächlich auch ja, mit Gewalt gegen Sachen operiert worden ist. Das ist ja auch ein Teil unserer Gesellschaft. Also diese Polarisierung, die sehen wir ja auch. Und wo sehen Sie da Möglichkeiten zwischen Politik, Zivilgesellschaft und vielleicht den Menschen, die sehr politikverdrossen oder sogar politikfeindlich geworden sind oder politikerfeindlich geworden sind, dort Brücken zu schlagen? Ist das noch möglich? Sehen Sie da? Oder ist das etwas, wo Sie sagen würden, da müssen wir halt durch und hoffen, dass es vielleicht sich auch wieder ausläuft? Aber das ist ja im Moment doch ein großes Thema, auch gerade hier auch im Land Brandenburg.
Ich würde jetzt nicht Protest und Gewalttätigkeit per se gleichsetzen.
Ja.
Also das ist mir wirklich wichtig, den Unterschied auch zu betonen, weil wenn die Landwirtinnen und Landwirte protestieren, weil sie das Gefühl haben, jetzt ist es fast übergelaufen. Ne? Also das Dieselölbeihilfe war ja praktisch der berühmte Tropfen, der aus meiner Sicht es eigentlich nicht hergegeben hätte, aber gut. Das kann man dann eben so zur Kenntnis nehmen. Und dann rankte sich die ganze Diskussion ja dann im weiteren Verlauf gar nicht mehr allein um diese Frage, sondern dann geht es jetzt inzwischen um Landwirtschaftspolitik insgesamt. Dann geht es aber eben auch um Umweltauflagen. Dann müssen wir in die Diskussion gehen, wie eben eine nachhaltige Landwirtschaft der Zukunft aussieht. Die Diskussion führen wir ja auch mit den Landwirtschaftsverbänden. Da gibt es ja auch nicht nur einen, da gibt es ja eine ganze Menge. Aber da muss man dann trotzdem die Trennschärfe aufrechterhalten, auch seitens der Verbände gegenüber denjenigen, die eben gewalttätig werden oder gewalttätig geworden sind und sich davon auch eindeutig distanzieren und signalisieren, das ist nicht unser Weg. Das funktioniert ja auch. Mhm. Das machen ja auch die Bauernverbände.
Mhm.
Und bezogen auf Tesla ist es ja das Gleiche. Also selbstverständlich kann eine Diskussion geführt werden über die Wassersituation, wo kommt das Wasser her, welche Umweltauswirkungen hat die Fabrik. Das kann man alles machen, aber in dem Moment, wo eben also Strommasten gesprengt werden, nebenbei war ja nicht nur Tesla betroffen, sondern da hätten ja auch Menschen, die in Krankenhäusern liegen können, auch sterben können, ne? Also die angeschlossen waren an elektrisch betriebene Gerätschaften und wenn dann das Notstromaggregat nicht im richtigen Moment anspringt, das war es dann. Das wurde ja alles billigend mit in Kauf genommen und auch da denke ich, ist auch die Szene, die also Tesla-kritisch ist, natürlich auch aufgefordert, eine eindeutige Absage zu treffen, die ich an einer Stelle leider auch vermisst habe.
Mhm.
Aber ich denke, da sind am Ende alle, die sich als Demokratinnen und Demokraten verstehen, gefordert, hier auch immer deutlich zu machen, wo sind die Grenzen der Versammlungsfreiheit und auch dessen, was wir selber uns als Demonstrationsrecht nicht nur gewährt ist, sondern was wir uns selber auch nehmen als Demonstrationsrecht. Darum geht es ja dann am Ende. Und das kann ich aber hier nicht ex cathedra bestimmen, sondern da muss ich natürlich auf all die setzen, die sich da engagieren.
Ja, vielen Dank. Dann gebe ich jetzt weiter an Herrn Klebank. Herr Klebank, Sie sind ja sowohl sozusagen Vertreter des Bundes hier, als auch, glaube ich, sehr stark in Spandau, glaube ich, auch als Lokalpolitiker ja auch bekannt. Also genau diese Spagat zwischen Bundespolitik und Politik sozusagen vor Ort ist ja auch ein Element, das Sie mitbekommen haben. Wenn Sie jetzt nochmal diese ganzen Transformationsprozesse, die wir hier ja betrachten, Revue passieren lassen, wie sehen Sie das gerade in diesem Spannungsfeld in einer ja, Gesellschaft, die eben von der Kommune über das Land bis hin zum Bund organisiert wird und wo wir auch sehen, dass es ja viel Politikverdrossenheit gibt. Das Vertrauen in die Bundesregierung ist eigentlich so niedrig wie selten. Ja, 24% sagen noch, sie haben Vertrauen. Das ist der niedrigste Wert, glaube ich, seit 30 Jahren. Von daher also eine durchaus Situation, die schwierig ist. Und da wäre mich nochmal Ihre Meinung gerade unter dem Aspekt Nachhaltigkeit interessieren. Ist das vielleicht eine Möglichkeit, diesen Transformationsprozess doch so zu gestalten, dass er eben sozialverträglich auch bei einer großen Mehrheit der Menschen ankommt?
Ja, absolut wichtige Frage. Der Transformationsprozess steht unter erheblichem Druck und zwar von allen Seiten. Lassen Sie mich mit einem Bild beginnen vielleicht. gab mal in Berlin den Spruch des damaligen regierenden Bürgermeisters, wir müssen sparen, bis es quietscht. Ich würde im Moment anders formulieren, ich würde sagen, wir müssen umsteuern, dass es quietscht, und es quietscht im Moment sozusagen überall. Und dass das erstmal Menschen beunruhigt, verunsichert, wie auch immer, ist erstmal total normal. Und es ist auch total normal, dass die Gegenkräfte auf den Plan gerufen werden und sich organisieren. Und meine Interpretation